Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt.
Herzlich willkommen zu unserem nächsten Tiefseeltauchgang. Der heutigen Folge haben wir den Titel Road Rage, das unbewusste Pferd, mitgegeben. Das klingt ja jetzt vielleicht erstmal wie der Titel von irgendeinem B-Movie. Womit beschäftigen wir uns denn heute?
Ja, also in der heutigen Folge soll es darum gehen, wie wir uns im Straßenverkehr fühlen und die Frage, wie es eigentlich kommt, ja, dass wir auf der Straße uns so unseren Affekten hingeben oder vielleicht auch unseren Affekten ausgeliefert sind. Meistens geht es ja dann vor allem um Aggressionen verschiedenster Art, um Wut, Zorn, aber vielleicht auch Ungerechtigkeitsempfinden oder auch Ängstlichkeit. Es fährt also eine Palette an Gefühlen mit uns im Straßenverkehr mit. Und ja, wir wollen eben der Frage nachgehen, woher das kommt und wie wir das eigentlich verstehen können. Dazu haben wir einige Fallbeispiele vorbereitet, die wir immer wieder in der Folge einfließen lassen werden. Wir haben sehr viele Zuschriften von euch über Patreon bekommen und die greifen wir eben zum Teil auf, lassen aber auch Beispiele aus der Praxis, aus der therapeutischen Praxis einfließen. Ich glaube, ihr könnt gespannt sein.
Wenn euch das Thema auch nach der Folge nicht loslässt und vielleicht sogar bis in die Nacht und in den Traum hinein verfolgt, dann können wir euch auch unsere Bonusfolge, unsere Vertiefungsfolge empfehlen, die wir zu dieser Folge aufnehmen, in der wir uns ganz speziell dem Thema Autoträume widmen. Eine ganz spezielle Kategorie von Träumen, die aber sehr häufig ist. Also ich würde sagen, neben dem Haus ist das Auto eines der wesentlichen Traummotive. Und wir werden da Träume aufgreifen und versuchen zu deuten.
Ja, wir haben nämlich das ganz spontan als Folge uns gedacht, weil wir in den Patreon-Zuschriften so viele Träume von euch zugeschickt bekommen haben. Und wir dachten, also das sind echte Träume, und wir dachten, das wäre doch wunderbar, eine eigene Folge dazu zu machen.
Wenn ihr auf unsere Förderplattform Patreon schaut, findet ihr dort viel Bonusmaterial, extra Folgen. Aktuell machen wir gerade einen Lektürekreis zum Thema Sándor Ferenczi und beschäftigen uns da insbesondere mit der Psychologie von Traumatisierungen. Findet dort aber auch viele andere Themen, zum Beispiel eine Reihe über unbewusste Erziehung oder alles Mögliche rund um das Feld Psychoanalyse. Schaut da gerne vorbei.
Und wenn ihr uns auf anderem Wege noch fördern wollt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter Spotify oder wo auch immer ihr die Podcasts hört, geben würdet. Am besten natürlich nur, wenn ihr 5 Sterne vergeben wollt.
Sonst natürlich nicht, ja. Okay, dann steigen wir doch mal ins Thema ein und werden erstmal persönlich. Wann hast du dich denn, Cecile, zum letzten Mal über etwas im Straßenverkehr so richtig aufgeregt?
Ja, ich würde sagen, dass ich eher zu den besonderen Fahrerinnen gehöre. Vor ein paar Tagen habe ich mich dennoch aufgeregt. Und zwar fuhr ich im Auto auf der Straße und neben dieser Straße ist ein wirklich sehr breiter, übersichtlicher, schön gestalteter Fahrradweg. Und trotzdem fuhren 2 Radrennfahrer nebeneinander vor mir auf der Straße, wo die Autos fahren. Das hat mich furchtbar aufgeregt, weil ich dachte, warum können die nicht einfach den Fahrradweg benutzen?
Und hast du gehupt?
Nein, dazu kommen wir noch. Zu welcher Kategorie ich da vielleicht gehöre, habe ich nicht gemacht. Gibt es eine Situation, wo deine Road Rage angesprungen ist?
Mir hat neulich jemand einen Parkplatz weggenommen. Ich wollte, eigentlich war ich zuerst da und habe schon sozusagen angesetzt und dann ist doch jemand anders gekommen und hat mir den Parkplatz weggenommen.
Oh, der Klassiker.
Ja, und ich habe, also jetzt wird's ja dann psychoanalytisch interessant, so eine Sekunde gehabt, in der ich mich innerlich entscheiden musste, ob ich da jetzt irgendwie drauf reagiere und mich beschwere oder irgendwas mache oder ob ich jetzt einfach weiterfahre. Und ich bin dann einfach weitergefahren, ohne mich zu beschweren. Was die Folge hatte, dass in mir ein ziemlicher Ärger geblieben ist, mit dem ich umgehen musste. Ich glaube, das werden wir ja noch tiefenpsychologisch aufschlüsseln. Was ich noch ganz interessant finde an mir selbst, ist, dass ich bin zwar eigentlich immer ein eher defensiver Fahrer gewesen, aber ich bin lange Zeit eigentlich mit ziemlich viel Ärger gefahren. Also so, dass mich die ganze Zeit Sachen aufgeregt haben. Also immer das, was halt so passiert, alles im Straßenverkehr, mich innerlich sehr aufgebracht hat. Und ich eigentlich erst so nach meiner Lehranalyse ein ruhig innerlich auch ruhigerer Fahrer geworden bin. Also dass mich Dinge nicht mehr so sehr aufregen. Also ich nehme sie zwar wahr, aber irgendwie bringen sie mich nicht mehr so ganz auf die Palme. Also ich würde mal sagen, so ein Schulterzucken häufiger. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine resignative Haltung zur Welt irgendwie ist oder zu den Menschen im Allgemeinen. Aber ich glaube, es hat schon auch etwas damit zu tun, dass durch diese Situationen, die im Straßenverkehr ständig auftreten, vielleicht nicht mehr ganz so sehr ein innerer Konflikt angerührt wird. Mhm. Und sag mal, neben dem Ärgerlichen, das es einfach hat, nicht noch was Inneres noch dazukommt und die Situation so auflädt. Was das ist, da erzähle ich vielleicht noch im Laufe der Folge was dazu, wenn wir zu den entsprechenden Stellen kommen.
Okay, aber das ist nicht unser Fallbeispiel, was
ich bin wir nicht vorbereitet haben.
Ich habe jetzt ja den Eindruck, dass diese Road Rage schon, und auch wenn ich nicht so gerne so in sowas einteile, aber doch sehr stark eine Männersache ist. Vielleicht kannst du was zu der Statistik sagen. Ist das jetzt, was ich so empfinde, eine Augenscheinvalidität oder ist es vielleicht tatsächlich so?
Ja, ich glaube, es ist wirklich so. Also es ist zwar so, dass allgemein mehr Männer am Straßenverkehr teilnehmen als Frauen, aber dass trotzdem die Zahl von, ich sag mal, Vergehen im Verkehr überproportional Männern zuzuordnen sind. Also ich habe hier eine Statistik mal rausgesucht, da waren 75% aller Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr werden von Männern begangen. Und dann war es noch so schön aufgeteilt nach speziellen Vergehen. Und also Alkohol am Steuer oder das Überholen, also das, wo man es nicht darf, oder das Drängeln und den Abstand nicht halten, da sind dann Männer über 90% die Verursacher. Also ich glaube, das kann man schon so sagen, dass das eine ziemlich männlich dominierte Sache ist. Ich glaube
auch die gefährlichsten Fahrer sind, glaube ich, junge Männer kurz nach der Führerscheinprüfung, meine ich, dass die eine Tendenz haben, viele Unfälle zu bauen.
Also
wir
werden uns damit beschäftigen, warum das so ist. Ich glaube, das kann man psychoanalytisch schon auch nochmal verstehen oder versuchen zu verstehen. Vielleicht kann man es so grundlegend sagen, dass bei Männern ja allgemein die Tendenz besteht, innere Konflikte eher so aktiv nach außen zu bringen und bei Frauen eher passiv nach innen zu nehmen. Das gilt natürlich nicht so pauschal, aber es gibt die Tendenz eben. Und man spricht deswegen auch in der Forschung von der sogenannten Male Depression, also einer Männerdepression. Man hat diesen Begriff eingeführt, weil sich psychische Störungen oder eine Depression eben bei Männern durchaus anders äußern kann als bei Frauen. Mhm. Nämlich mehr in sogenannten externalisierenden Verhaltensweisen. Das heißt, es werden sozusagen innere Konflikte sehr stark in äußeres Verhalten umgesetzt, externalisiert. Also zum Beispiel verstärkter Alkoholkonsum, mehr trinken als üblich oder eben aggressiv werden, also in Beziehungen gereizt sein und eben, das ist tatsächlich eine Kategorie in diesen ganzen Auflistungen, schnell Autofahren oder riskant Autofahren, aber auch zum Beispiel mehr arbeiten, sich in Arbeit stürzen und solche Sachen. Also wenn solche Dinge auftreten, das ist eigentlich ein Anzeichen für eine depressive Entwicklung, die aber nicht klassisch depressiv aussieht, weil sie so nach außen getrieben wirkt. Also ich weiß nicht, ob das schon was erklärt, wenn man jetzt im Straßenverkehr ist und jemand drängelt und irgendwie überholen will oder so, aber man kann zumindest mal in diese Richtung nachdenken.
Wäre ja interessant, ob es auch dazu Statistiken gibt, ob es analog zu Road Rage sowas wie eine Road Angst, also eine Road Angst gibt und die Frage, ob tendenziell Frauen vielleicht eher dann dazu neigen, also das nach innen zu nehmen, mehr Ängstlichkeit beim Fahren zu empfinden zum Beispiel.
Ist wahrscheinlich statistisch schwierig, weil es dafür ja keine Strafzettel gibt. Aber therapeutisch würde ich sagen, durchaus. Jetzt haben wir dem Titel Road Rage gegeben. Was meinen wir denn eigentlich damit? Was ist Road Rage?
Also bei Road Rage im engeren Sinne geht es vor allem darum, um Aggression, die besonders im Straßenverkehr enthemmt wird. Also dass wir auf der Straße aus irgendeinem Grund plötzlich die Wut, den ganzen Zorn rauslassen, fluchen, schimpfen, ausrasten. Aggression kann im Straßenverkehr ja auf unterschiedliche Weisen eine Rolle spielen. Und wir haben mal drei Punkte ausgearbeitet, wie das genau aussehen kann. Die erste wäre offen aggressiv. Also das wäre jetzt sozusagen der Klassiker. Durch Hupen, Schimpfen, vielleicht aber auch
auffahren,
solche Auffahren, genau. Vielleicht aber auch so das Gefühl, man muss das unbedingt das Gesicht des vermeintlichen Täters sehen. Man möchte unbedingt sehen, wer einem da irgendwie Unrecht getan hat. Wer fährt, Frau oder Mann, jung oder alt, plötzlich spielen solche Kategorien wieder eine Rolle. Also so dieses offene, aggressive Auftreten. Die zweite Weise wäre die passiv-aggressive Weise. Also zum Beispiel, wenn man extra langsam fährt, um den Hintermann darüber zu ärgern oder überhaupt zu langsam fahren. Zum Beispiel zu spät anfahren an einer Ampel, die gerade schon grün geworden ist. Oder den anderen ausbremsen oder vielleicht ganz besonders umständlich fahren. Zum Beispiel, wenn man ganz komisch umständlich in den Parkplatz reinrollt und dadurch sich hinter einem eine Kette schon bildet oder sowas. Also sowas wäre zum Beispiel passiv-aggressiv. Und die dritte Kategorie ist die ängstlich vermeidende. Also zum Beispiel in Situationen, in denen man sich eigentlich wehren sollte, sich nicht traut zu wehren, zum Beispiel die Hand nicht zur Hupe bringt. Wie jetzt zum Beispiel bei mir mit dem Fahrradfahrern in dem Beispiel. In die Kategorie gehören aber Ängste überhaupt. Also sei es, dass man Angst vielleicht vor den anderen hat, dass man da irgendwie den Ärger auf sich zieht oder etwas auf sich zieht. Sei es, dass man aber vielleicht auch dem anderen etwas antun könnte oder sich selber auch etwas antun könnte. Also vielleicht kennt ihr ja die Angst, wenn man an einer Baustelle auf der Autobahn vorbeifährt, dass plötzlich die Hand irgendwie fremdgesteuert wird und links oder rechts in die Poller reinfährt und oder man gegen die Leitplanken irgendwie stößt oder dem Vordermann auffahren würde oder sowas.
Also wäre auch eine interessante Frage, woher diese Angst kommt. Also ist es ein Angst davor, dass man nicht gut genug ist oder dass man das Auto nicht beherrscht vielleicht? Oder geht es da doch um eigene Aggressionen sozusagen, vor denen man sich fürchtet? Also wenn ich mal hier am Lenkrad sitze, dann passiert was Schlimmes, wenn ich die Waffe in der Hand habe, die Waffe Auto.
Es gibt aber auch zum Beispiel noch Ängste beim Einparken. Also dass sich dann viele, die einparken, fühlen wie in einer Prüfungssituation und das Gefühl haben, sie werden beobachtet, der Hintermann wartet, es entsteht immer mehr Druck und dadurch die Einparksituation so etwas eigentlich zu so einer Angst-Schweiß-Situation wird.
Oder was gar nicht so ein seltener Zwangsgedanke ist, die Angst, jemand anderen zu überfahren oder überfahren zu haben. Also das ist ein gar nicht so seltener Zwangsgedanke, dass man vorbeigefahren ist und dann sich nicht mehr sicher ist, habe ich jetzt gerade jemanden überfahren oder nicht? Und je nachdem, wie stark solche Gedanken ausgeprägt sind, sogar zurück muss an die Stelle und das überprüfen. Also da geht's, glaube ich, das hat viel mit der Angst vor der eigenen Aggression zu tun. Ist zum Beispiel bei Zwangsgedanken, die eine Depression begleiten, relativ häufig solche Befürchtungen.
Man kann vielleicht mal bei sich selber ein bisschen drauf achten, wenn man ins Auto steigt oder aufs Fahrrad sich setzt, wenn man unter Road Rage oder Road Angst oder wie auch immer leidet, in welchen Modus man vielleicht kommt. In Situationen hohen Stresses reagiert unser Nervensystem instinktiv eigentlich auf vier Weisen. Fight oder Flight, das sind die bekannten meistens, Freeze und Appease. Also das sind vier Reaktionsweisen, wie wir mit Bedrohungen umgehen. Freeze wäre eine sozusagen Erstarrungsreaktion. Appease, eine Beschwichtigungsreaktion, also dass man zum Beispiel ganz freundlich und vielleicht sogar ganz unterwürfig wird.
Nix, ne?
Ja, tu mir bloß nichts. Wenn ich freundlich bin, dann bist du ja nett zu mir. Dann tust du mir auch nichts. Flight, das wäre die Fluchtreaktion, also dass wir irgendwie versuchen, möglichst schnell aus der Situation rauszukommen. Und Fight, das wäre dann vielleicht die Road Rage Reaktion, also mit Wut, Zorn zu reagieren, irgendwie in den Kampf zu gehen. Und da können wir mal drauf achten, in welchen Modus kommen wir denn selber, wenn wir in diese Stresssituation auf der Straße geraten?
Also als mir jemand da den Parkplatz weggenommen hat, das war vielleicht auch ein Moment von Freeze, also fast wie ein Erschrecken darüber, das geht ja dann sehr schnell und dann irgendwie sich in dem Moment nicht wehren können, weil man so erfroren ist von der oder so geschockt ist von der Situation.
Freeze und vielleicht auch ein Stück weit dann im Nachklang Appease, denn ja, du bist ja weggefahren, ohne etwas zu sagen, genau, damit der Frieden scheinbar bewahrt ist.
Nimm meinen Parkplatz, damit hier kein Konflikt entsteht. Mhm. Das wäre Appease. Und das kann natürlich viel mit der eigenen Beziehungsgeschichte, mit eigenen inneren Konflikten zu tun haben, mit den Rollen, die man verinnerlicht hat. Bin ich derjenige, der eher Appease macht, seinen eigenen Raum hergibt, um Frieden herzustellen? Oder bin ich eher derjenige, der Raum fordert und vielleicht das Gefühl hat, nur so kann ich überhaupt für mich selber einstehen und ich muss mich sozusagen verteidigen gegen die anderen, die mir sonst alles wegnehmen?
Das deutet ja an, dass das Unbewusste mitfährt Wo würdest du das denn jetzt im Straßenverkehr sehen?
Also ich glaube, dass man so eine Straßensituation oder den Verkehr durchaus als so eine unbewusste Beziehungsszene auch sehen kann zwischen zwei oder mehreren Beteiligten. Und es gibt ja immer so eine Realebene, also wo es, ich sag mal, einfach eine berechtigte Wut gibt. Also wenn sich jemand anders rücksichtslos verhält und ich ärgere mich darüber, das ist ja nichts irgendwie Pathologisches, sondern eigentlich eine ganz gute Reaktion. Aber an solche realen Szenen heften sich ja auch immer unbewusste Konflikte oder wir würden sagen Übertragungen. Mhm. Also das ist nicht nur die Situation selber, sondern die aktiviert etwas in mir, was ich irgendwoher kenne und was ich dann in der Situation auch sehe. Also wir sagen als Psychoanalytiker immer, Übertragungen heften sich gerne an Realitäten. Und dann ist eben das Gegenüber nicht einfach nur jetzt jemand, der einen Blödsinn gemacht hat, sondern es ist diese Person oder dieses, wir nennen es als Psychoanalytiker, innere Objekt, das mich eh schon die ganze Zeit so ungerecht behandelt oder mir so viel Raum wegnimmt. Und der erscheint mir sozusagen als Übertragung, als dieses Gegenüber. Und daher mobilisiert sich auch eine wahnsinnige Wut und eine wahnsinnige Aggression. Wir werden das noch genauer angucken, warum das im Straßenverkehr sich so eignet, auch die Situation, um diese Wut zu mobilisieren. Aber ich würde sagen, dass sozusagen jetzt psychoanalytisch gesprochen die innere Mutter oder der innere Vater, der sitzt immer im anderen Auto auch oder Geschwister auch.
Also man kann durchaus sagen, dass der Fahrstil auch ein Spiegel der Seele ist und der unbewussten Konflikte, die uns beschäftigen.
Wir werden uns da gleich noch verschiedene Konstellationen anschauen. Ein Beispiel wäre, wenn es um passiv-aggressive Konfliktbewältigung geht, diese Annahme, dass gegenüber der andere ist immerzu eine Person, die irgendwie meinen Raum einschränken will, die mir meine Lebensrechte nimmt und ich habe das Gefühl, ich kann mich aber nicht wirklich dagegen wehren. Und passiv-aggressiv hieße jetzt, aber ich mache dir auch nicht Raum, sondern ich stelle mich jetzt einfach so dazwischen und lass dich halt warten da hinten, dann siehst du mal. Das muss man gar nicht bewusst machen, das kann auch unbewusst sein. Also man ist so sehr in dieser inneren Annahme, dass fast jeder um einen herum diese Person wird, von der man fürchtet, sie nimmt mir den Raum. Man sieht es zum Beispiel am Buffet, finde ich ein gutes Beispiel. Also sich irgendwie so fast ostentativ lange Zeit lassen, bis man da irgendwie das Müsli rausgelöffelt hat. Und man merkt es an einer bestimmten Form von Gegenübertragung auch. Das heißt, das, was mir in demjenigen, der da hinten steht, entsteht und ich warte, nämlich dieses ungeduldig werden, drängeln, eigentlich so ein bisschen schubsen wollen. Das heißt, eigentlich in den Raum dieser anderen Person eindringen wollen und ihr den Raum wegnehmen wollen. Und das wäre eine typische Übertragung, Gegenübertragungsdynamik. Die Person aus einer unbewussten Erwartung, der andere nimmt mir meinen Platz, blockiere ich den Platz. Ich werde dann tatsächlich derjenige, der den Platz wegnehmen will. Und das verstärkt wahrscheinlich die Erwartung, ne, dann der Konflikt und so. Und das kann so generalisiert sein und so zu einer Neurose ausgeprägt sein, dass das in fast allen Situationen so entsteht. Das kommt durchaus im Straßenverkehr auch vor. Also passiv-aggressiv muss eben nicht nur bedeuten, dass jemand bewusst, absichtsvoll jetzt jemand anderen ärgern will, sondern es kann eine ganz unbewusste Beziehungserwartung dahinter stecken.
Wir wollen uns ja auch Road Rage im Rahmen von Psychotherapien widmen und werden dazu gleich das erste Fallbeispiel vorstellen. Der Psychoanalyse ist Road Rage aber eigentlich kein unbekanntes Phänomen oder Thema. Das erste Opfer von Road Rage ist dem Urmythos der Psychoanalyse zu entnehmen, nämlich dem Mythos vom Ödipus.
Da steckt wirklich alles drin. Ja.
Alles,
wir verstehen
alles
mit jeder Folge mehr, warum Freud so sehr auf diesen Mythos versessen war.
Und zwar, ich denke, viele werden wissen, dass Ödipus seinen Vater Laios getötet hat. Und wie das passiert, ist aber für Road Rage besonders interessant. Ödipus und Laios begegnen sich am Dreiweg, also begegnen sich an einer Weggabelung sozusagen.
Wo aus zwei Wegen einer wird. Ja.
Mhm. Und es entspinnt sich ein Streit um die Frage, wer Vorfahrt hat. Anscheinend war es nicht ausreichend beschildert. Und daraufhin schaukeln sich die Emotionen hoch, der Ärger hoch und irgendwann kommt es dazu, dass Laios das Pferd von Ödipus töten lässt. Also er schlägt ihm sozusagen das Auto kaputt. Und daraufhin rastet Ödipus aus und lässt ja die ganze Gefolgschaft von Laios und Laios selbst auch töten. Der Weg ist frei, Ödipus kann weiterziehen, die Straßen sind frei wahrscheinlich muss er zu Fuß gehen, aber es geht für ihn, geht es weiter.
Also wir haben ja in verschiedenen Folgen schon gehört, worum es da auch geht. Also da geht es um Generationenkonflikte, wer hat Vorfahrt, wann müssen die Alten zurückbleiben. Es geht aber da auch sehr um die Frage von Potenz. Das ist ja das Beispiel, wo Freud den Kastrationskomplex verortet, also die Angst vom eigenen Vater kastriert zu werden, das heißt von einer männlichen, mächtigeren Figur klein gemacht zu werden. Das Pferd nimmt er mir weg und ich muss dann zu Fuß weitergehen. Und den Versuch, da was dagegen zu halten. Also man sieht gleich, es ist eine männliche Situation und es geht stark um die Frage männlicher Potenz. Also wer kann sich hier durchsetzen? Das können wir uns mal merken. Ich glaube, jetzt steigen wir aber erstmal in ein Fallbeispiel ein aus einer Therapie, in der Road Rage und das Thema Auto eine besondere Rolle spielt.
Florian, ein Mann Anfang 30, fährt zu seiner wöchentlichen Therapiesitzung. Florian kommt schon seit einiger Zeit in Therapie. Immer wieder kam es bei ihm zu schweren Aggressionsausbrüchen. Schon sein ganzes Leben, immer wieder hat er Gegenstände kaputt gehauen, manchmal seine Wut auch an Menschen ausgelassen. Er konnte sich in solchen Momenten nicht steuern. Irgendetwas ging einfach mit ihm durch. Weil er immer wieder in ernste Schwierigkeiten geriet, suchte er schließlich eine Therapie auf. Er wollte nicht, dass es so weitergeht. Die Therapie hatte ihm bis dahin schon viel geholfen. Wutausbrüche kennt Florian zwar noch, auch heftige, doch geschlagen oder etwas kaputt gehauen hat er schon lange nicht mehr. Heute ist er viel zu spät dran und während der Fahrt gerät er immer mehr unter Druck. Ihm sind die Sitzungen wichtig, oft hat er das Gefühl, die Stunden sind viel zu kurz, bei ihm ist immer so viel los. Trotz des starken Berufsverkehrs rast er über die Straßen, es kann ihm nicht schnell genug gehen. Er weiß, vor der Praxis gibt es nur selten Parkplätze, doch zunächst scheint das Glück ihm hold. Direkt vor der Praxis sieht er einen freien Parkplatz, wenngleich ein anderer Mann so seltsam daran steht. Egal, denkt sich Florian, obwohl er ahnt, was der Mann da macht. Sein Problem. Florian schielt zu dem Mann. Furchtbar, dieser Hampelmann, wie der dasteht, so eine besetzende Haltung, das macht Florian ganz wütend. Fordernd fährt er auf den Bürgersteig, doch der Mann geht nicht zur Seite, winkt ihn weg. Was soll das, denkt Florian, der soll da weg. Der Mann winkt beharrlich, ekelhaft, wie der sich für was Besseres hält. Florian lässt den Motor aufheulen, doch der Mann bewegt sich nicht. Florian ist auf 180, fährt das Fenster runter, brüllt den Mann an, dass er sich gefälligst verpissen solle. Jetzt ist auch deutlicher Zorn im Gesicht des Mannes sichtbar, aber viel beherrschter, was Florian noch wütender macht. Der Mann erklärt, dass er einem großen Lieferwagen den Platz halte, der hier etwas ausladen müsse und er gerade einparken wollte. Tatsächlich sieht Florian nun den großen weißen Lieferwagen, der ein paar Meter vor ihm steht und wartet. Florian beschimpft den Mann unflätig und rast davon, nicht ohne absichtlich die Reifen durchdrehen zu lassen. Schließlich bei der Therapeutin angekommen, Florian kommt auf die Sekunde pünktlich, schnauft und keucht er, sein Herz pumpt, er kann sich kaum setzen und als er es tut, wackelt er unruhig mit den Beinen. Aufgeregt und noch voll Wut erzählt er der Therapeutin mit lauter Stimme, welch Unrecht ihm gerade widerfahren sei. Florian, so ein Idiot, das war mein Parkplatz. Dann auch noch direkt vor ihrer Praxis, perfekt war das. Seinetwegen bin ich fast zu spät gekommen. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal eine kurze Pause. Wir hören später Teil 2, wo es auch die Auflösung gibt, aber vielleicht können wir jetzt erstmal verstehen bis hierhin, was passiert eigentlich?
Also, warum er jetzt so eine Neigung zur Aggression hat, das verstehen wir hier ja jetzt noch nicht ganz. Aber er hat sie auf jeden Fall und man sieht, dass es bestimmte Dinge sind, die ihn in der Situation überhaupt schon so wütend machen. Also er kommt zu spät, fühlt sich gestresst. Könnte man sich vorstellen, da ist auch ein ziemlich starkes Über-Ich, das ihm im Nacken sitzt. Also er fühlt sich schuldig, wenn er zu spät kommt oder er fühlt sich unvollkommen. Aber vor allem ist es bei ihm, glaube ich, das Thema, ihm wird etwas weggenommen.
Ja.
Also eigentlich reichen ihm die Stunden gar nicht. Eigentlich bräuchte er mehr und wenn er jetzt zu spät kommt, dann hat er ja noch weniger Therapiestunde. Und ich glaube, bei ihm ist ein starker projektiver Mechanismus am Werk. Andere nehmen ihm das weg, was er eigentlich braucht. Das wirkt so ein bisschen nach seinem Thema. Und eigentlich ist er ja selber, der zu spät kommt, ne? Aber ich glaube, das kann er nicht so sehen oder nicht so zulassen. Und die Situation mit diesem Mann, der da jetzt steht, die lädt sehr zur Projektion und zur Übertragung ein. Also da ist die Person, die mir die Zeit wegnimmt und die Schuld ist, dass ich so wenig von dem bekomme, was ich eigentlich haben will, weil jemand anders den Platz da besetzt, jemand anders den mir wegnimmt. Da steckt ein Moment von Rivalität, aber ich glaube, es geht ganz viel um diese Frage, eigener Platz haben, was eigenes Gutes bekommen oder es wird einem weggenommen. Und ich glaube, in dieser Situation, wo er unter Stress ist, dann denkt man ja eh nicht so gut nach. Und in dieser speziellen Konstellation, dass er zur Therapiestunde fährt, schaukelt sich das hoch. Und er wird aggressiv und er will sich jetzt seinen Platz nehmen und nicht weiter rauben lassen. Und merkt dabei oder sieht dabei nicht, dass der andere aber völlig legitimes Anliegen hat. Oder vielleicht macht ihn das sogar noch wütender, dass der andere eigentlich ein legitimes Anliegen hat. Eigentlich ist er nicht im Recht. Eigentlich muss er den Platz hergeben. Es ist nicht sein Platz. Aber das ist vielleicht eine Erfahrung, die er überhaupt nicht erträgt. Kann man jetzt dann überlegen. Ich glaube, wir werden ja noch was hören, wie sich das biografisch verbinden lässt.
Ja, ich würde dir in den Punkten allen zustimmen, dass es, glaube ich, auch viel und vor allem zentral darum geht, was du gesagt hast. Ein weiteres Thema kann man vielleicht auch darin sehen, deswegen ist es auch interessant, was denkt er über den Mann in Rage? Also er denkt ja ziemlich abfällig, aber vor allem, finde ich, merkt man so diese Beherrschtheit des Mannes oder als Hampelmann bezeichnet er ihn. Also vielleicht hält sich für was Besseres. Und da kommt ja so, da sieht man schon an den Gedanken, da kommt so eine Art Hierarchie hinein. Also er scheint sich vielleicht auch irgendwie klein gehalten zu fühlen oder am langen Arm irgendwie von diesem Mann zu fühlen, abhängig in irgendeiner Form.
Und er weiß natürlich überhaupt nicht, was der Mann da denkt, der da in der Parklücke steht, sondern das sind ja dann Fantasien oder Projektionen. Und ich glaube auch, da geht es so, sich für was Besseres halten. Da ist einer, der scheinbar überlegen und souverän ist und der sich auch nicht so schnell aus der Fassung bringen lässt. Und der hält sich für was Besseres, der macht mich klein, der schickt mich da mit einer Handbewegung weg. Gerade das bringt ihn, glaube ich, dann so auf die Palme.
Und ja, also eine rivalisierende Situation auch.
Ja, also durchaus wie Laios und Ödipus am Dreiweg, nur dass es hier vielleicht Gleichaltrige sind.
Und interessant auch, wie unterschiedlich man auf besetzte Parkplätze reagieren kann. Ich erinnere nochmal an deine Situation. Ja. Du warst eher in dem Freeze- und Appease-Modus. Hier würde ich definitiv mehr von Fight-Modus reden.
Ja, und das kann ja auch auf biografische Erfahrungen zurückgehen. Vielleicht die Erfahrung gemacht zu haben, nur so kann er überhaupt etwas bekommen von dem, was er da braucht oder haben will. Nur wenn er sozusagen die Ellenbogen rausfährt. Sonst wird ihm einfach alles genommen. Was hat denn die Therapeutin jetzt zu ihm gesagt in der Situation? Das wäre ja nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, die Deutung haben wir hier noch mit aufgenommen.
Ja, also die Therapeutin deutet, sie hatten das Gefühl, ihr Platz hier bei mir wird schon von einem anderen Mann besetzt. Das war für sie kaum auszuhalten.
Also sie greift es auch auf und sie macht hier was man vielleicht eine Übertragungsdeutung nennen könnte. Also ich glaube, das ist ein ziemlich guter Einfall, weil sie eigentlich eine Dreieckssituation herstellt. Also die beiden Männer unten auf der Straße und sie aber in der Praxis. Und eigentlich unbewusst rivalisieren die beiden Männer, zumindest im Erleben des Patienten, jetzt um den Platz bei der Therapeutin. Also der Parkplatz vor der Tür ist eigentlich der Platz bei der Therapeutin, an der Seite der Therapeutin. Und da hätte man eigentlich die klassische Eifersuchtsszene.
Aber wir kommen später noch auf die Biografie von Florian zu sprechen und dann kann man vielleicht auch besser verstehen, woher diese Road Rage bei ihm kommt. Ja, jetzt haben wir schon einige Punkte genannt, aber es stellt sich vielleicht doch die große Frage, was macht denn die Straßenverkehrssituation so besonders? Also warum treibt sie überhaupt so viele Konflikte hervor? Ja, es gibt einige Zutaten zur Psychologie des Straßenverkehrs. Ich glaube, eine wichtige Zutat ist die der gegenseitigen Abhängigkeit. Also durch die hohe Dichte im Straßenverkehr sind wir eigentlich sehr abhängig davon, wie der andere sich verhält oder umgekehrt der andere, wie wir uns verhalten. Und da gibt es eine unmittelbare Auswirkung des eigenen Verhaltens auf den anderen und umgekehrt. Und überall, wo Abhängigkeiten entstehen, gibt es auch ein hohes Konfliktpotenzial. Also normalerweise entstehen ja nicht da Konflikte, wo wir anderen ausweichen können oder wo wir auf Distanz gehen können zu anderen, sondern gerade da, wo wir anderen sehr nahe kommen und auch von ihren Verhaltensweisen eben abhängig sind.
Vor allem, weil es auch subtile Differenzen gibt, also wie viel Puffer jemand sich um sich herum leisten kann, das hat viel auch mit dem ökonomischen Wohlstand zu tun. Also je mehr Vermögen man hat, desto größere Puffer kann man um sich legen. Desto weiter weg wohnt der nächste Nachbar, desto weniger Leute sitzen in der Premium-Class um einen herum und so weiter. Und auch im Straßenverkehr spielt, glaube ich, dieser soziale Faktor, wie viel Abstand kann mein Auto herstellen gegenüber einem anderen, spielt es eine Rolle. Trotzdem können wir im Straßenverkehr uns kaum voneinander ausweichen. Und es bräuchte eigentlich in besonderer Weise das, was man in der Psychoanalyse Mentalisierungsfähigkeit nennt. Also immer wenn wir uns sehr miteinander abstimmen müssten, ist eigentlich die Fähigkeit notwendig, sich in den anderen hineinzuversetzen, aus seiner Perspektive die Situation zu betrachten. Also kann der andere wissen, dass ich jetzt hier links abbiegen will, oder muss ich ihm das anzeigen? Nur dann versteht er, dass ich links abbiegen will. Und je weniger das jemand, sage ich mal, von seiner Entwicklung her kann oder je mehr unter Stress jemand steht und diese Fähigkeit einbricht, desto weniger funktioniert dann auch dieser Abstimmungsprozess. Der Gesetzgeber, glaube ich, versucht, das zu reglementieren. Deswegen macht er auch sehr, sehr viele Verkehrsregeln, was ja eigentlich immer ein Anzeichen ist dafür, dass es ein Konfliktpotenzial in einem Bereich gibt, wenn es auch sehr viele Schilder gibt.
Ja, dann gehen wir noch zu einer zweiten Zutat. Das ist die von Projektion oder Projektivität. Und das meint, dass der andere in seinem Auto oder auf der Straße, sozusagen in der Schnelllebigkeit der Straße, irgendwie unsichtbar für einen bleibt. Und das lädt immer zur Projektion ein. Das ist sozusagen wie eine weiße Leinwand, auf die man seine inneren Fantasien und Vorstellungen aufmalen und projizieren kann. Und auch umgekehrt, man ist ja unsichtbar für den anderen. Und auch das lädt dazu ein, dass man seine Aggressionen nicht so hemmt. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie die Kommentarspalte im Internet, wo ja auch Aggressionen zum Teil massiv enthemmt werden. Und man schleudert sie ja nicht einem Gegenüber entgegen, sondern eigentlich auch einem anonymen Gegenüber, auf das man bestimmte Projektionen wirft.
Ein dritter Punkt betrifft vor allen Qualitäten, die Autos haben oder mit denen sie inszeniert werden, nämlich Omnipotenzgefühle. Also durch Panzerung und Pferdestärke wird das Auto, hier glaube ich, kann man schon das sehr männlich betonen, zu einem Potenzmittel. Oder man könnte sagen, es psychoanalytisch, es hat eine phallische Qualität. Also man kann zeigen, was für ein potentes Gefährt man hat. Es macht einen viel kräftiger und schneller und stärker, als man es ohne Auto wäre. Oder bis hin zu dem Punkt, dass man sagen kann, das Auto ist fast wie eine Waffe, also wie der Speer in der Hand, der die eigene Mächtigkeit und die eigene Kraft potenziert. Und das kann verführen bis hin zu rauschhaften Momenten oder eben Gefühlen von Omnipotenz, also allmächtig zu sein, in unglaublicher Weise stark zu sein und dass einem jetzt alles zusteht. Und das gilt, glaube ich, in besonderer Weise, wenn man ohne Auto oder jenseits der Straße genau mit diesem Thema zu ringen hat. Also das Auto fast etwas Kompensatorisches gewinnt.
Eine vierte Zutat ist die der Autonomie. Dafür ist auch vielleicht etymologisch ganz interessant. Auto kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet das selbst. Also Automobile heißt sich selbst bewegen. Und psychoanalytisch wird auch häufig das Auto als ein Repräsentant des Selbst gesehen oder verstanden. Gerade bei Autoträumen geht es dann vielleicht häufig um Fragen des Selbst, auch Fragen der Autonomie, Frage darum, wie weit habe ich vielleicht Kontrolle über mein eigenes Selbst oder eben auch nicht.
Man merkt diese Verbindung zwischen Auto und Selbst auch darin, dass ein Kratzer im Auto also fast wie ein Kratzer im Selbst ist. Also wie eine Beschädigung an der glänzenden Oberfläche. Und das ja zumindest in Deutschland ja fast einer der schlimmsten Dinge ist, die man tun kann. Also das Auto ankratzen oder irgendwie auch nur anfassen. Also es ist höchstens angucken und bewundern erlaubt, aber keine Berührung. Wir haben ja jetzt die These aufgestellt oder die psychoanalytische Überlegung, dass im Straßenverkehr durch solche bestimmten Zutaten oder durch bestimmte Situationen unbewusste Konflikte aktiviert, gereizt oder hervorgetrieben werden und dass sich in die Aggressionen, die im Straßenverkehr entstehen, kann diese unbewussten Konflikte mischen. Es entsteht auch immer eine bestimmte Dynamik von Übertragung und Gegenübertragung, die sich aber unterscheiden kann, je nachdem, welche Art von Konflikt es eigentlich ist. Jetzt wollen wir mal verschiedene mögliche Konflikte im Sinne von verschiedenen Ursachen für Road Rage herausstellen. Was haben wir denn da so zusammengetragen?
Als erstes haben wir narzisstische Konflikte, also Konflikte, wo es um Fragen des Selbstwertes geht. Und vielleicht kann man sich ja vorstellen, wenn jemand da in seiner Geschichte irgendeine Verletzung oder Kränkung erfahren hat, dass es dann auf der Straße eigentlich, sag mal, neutrale Situationen plötzlich in einer bestimmten Weise, in einem bestimmten Licht gesehen werden. Also vielleicht, wir stellen uns mal vor, jemand fährt auf der rechten Spur, wird überholt. Für Person A, die da vielleicht keinen, also die da einfach in sich ruht und da keine Selbstwertkonflikte in größerer Weise hat, für die wird sie einfach überholt und das hat nichts mit ihr persönlich zu tun. Jemand, der da vielleicht verletzt ist oder da irgendwie Schwierigkeiten hat, der sieht im Überholen des anderen vielleicht einen Rivalen, der ihm gerade zeigen will, dass er schneller, besser, stärker ist und fühlt sich irgendwie durch die Situation gereizt oder fühlt sich klein gemacht oder unterlegen oder sowas oder in irgendeiner Weise vielleicht falsch oder sowas. Also sieht da was ganz Persönliches auf sich bezogen, selbst wenn es vielleicht objektiv von außen betrachtet eigentlich gar nichts mit ihm zu tun hat oder ihr.
Also ich bin ja Analytiker, deswegen darf ich das so sagen. Wenn das Auto auch ein Potenzzeichen ist und ich fahre auf meiner Spur und jemand fährt schneller an mir vorbei, dann bedeutet das auf dieser Ebene ja auch, ne, du bist langsamer, du hast den kleineren. Ja? Also ich würde es mal so ein bisschen übersetzen. Das heißt, es ist wie ein Stück weit impotent gemacht werden vom anderen, dadurch, dass der andere schneller ist, überholt. Oder aber dadurch, dass der andere mich nicht vorbeilässt. Also meinem Streben, meiner Potenz irgendwie Einschränkungen auferlegt. Der geht da nicht weg, wenn ich hier fahren will. Und das ist eine narzisstische Kränkung. Das heißt, das greift den Selbstwert an. Das fühlt sich so an, als hätte der andere einen persönlich angegriffen. Mhm. Und das mobilisiert einen wahnsinnigen narzisstische Wut, so nennt man das ja auch. Also es ist ein Kränkungsgefühl, was dann durch Vergeltungswünsche, durch Rachewünsche oder durch Hassgefühle wieder kompensiert werden soll. Und jetzt zahle ich es der anderen Person heim. Und das steckt eigentlich hinter der Lichthupe. Und ich bilde mir ein, Lichthupen sind neutral, aber man kann es trotzdem irgendwie spüren. Also, wie man beim Klingeln irgendwie merkt, ob das aggressiv ist oder nicht. Oder ob jemand irgendwie ein erwünschter Gast ist oder nicht.
Zumindest so, bei den alten Klingeln.
Ja, bei den alten Klingeln, so kann man das irgendwie spüren, auch bei einer Lichthupe, ob sozusagen eine narzisstische Wut hinter einem herfährt. Oder ob es einfach nur ein Zeichen sein soll.
Also das kann man bei Florian vielleicht auch ganz gut sehen, dass es kommt zu dieser Parkplatzsituation, er sieht diesen Mann und er erlebt ihn ja schon als so eine Art Rivalen. Also zum Beispiel dieses Wegwinken von dem Mann, das scheint er ja schon als so eine Art Geste, dass so, du bist hier nichts, ja,
also zu Rivalen, erleben. Der ihn klein macht.
Der ihn klein macht, ja, letztlich sozusagen, er ist niemand, er soll da weg. Und so erlebt das, also eine Situation der Unterlegenheit, wo er sozusagen Platz machen soll, dem großen anderen, der sich jetzt hier breit macht.
Und deswegen wird er so wütend, die Wut stellt eigentlich den Selbstwert wieder her. Er muss jetzt zeigen, dass er nicht irgendwie so ein kleiner Hund ist, den man einfach wegscheucht vom Parkplatz, sondern dass er ein Mann ist, der hier seinen Platz behauptet. Und das ist eigentlich die Triebkraft, die diesen Konflikt so eskalieren lässt. Also ich glaube, wenn wir uns nochmal überlegen, was sind so Gegenübertragungsmuster, wenn es um narzisstische Konflikte geht, dann, ich meine, das kann bei narzisstischen Konflikten sehr unterschiedlich gelagert sein. Ich glaube, es geht entweder, wie im Beispiel von Florian, um so Rivalität, also um die Frage immer, wer stärker, schwächer, schneller, langsamer, oben, unten ist, oder es geht um so eine Übertragung von Verachtung. Auch das wäre ein sehr narzisstisches Motiv. Also diese ganze, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Geschmeister auf der Straße, das mir da im Weg ist, weg damit, so, ne, das mit der Lichthupe, das soll alles aus dem Weg. Das ist aber eigentlich eine starke Verachtung den anderen gegenüber. Auch da ist ja diese Wertigkeit. Also die anderen, die dann auch noch sind, die sind nichts wert hier, die haben für mich keine Relevanz, ich fahre jetzt hier. Wie immer bei Narzissmus ist es ja gedreht oder auch ein Spiegel zurück auf das, wie man sich eigentlich selber fühlt oder zu fühlen droht. Wenn ich jetzt in dem Auto sitze, das weggelichthupt wird, was wären denn so typische Gegenübertragungsgefühle auf der Straße, wenn man das mit einem narzisstischen Konflikt zu tun hat? Also das, was der narzisstische Fahrer in einem auslöst.
Nein, man kann ja mal überlegen, jetzt in der Situation von Florian, wie sich vielleicht der Mann gefühlt haben muss. Welche Gefühle werden in dem aufgetaucht sein? Und vielleicht hat er sich nach einer Weile irgendwann rücksichtslos behandelt gefühlt oder irgendwie ausgeschaltet, weil er gemerkt hat, dass Florian ihn da mit dem Auto so stark bedrängt. Das ist ja auch ziemlich bedrohlich, so von einem aufbrausenden Motor angeheult zu werden. Und aber gerade das ist der Punkt. Also ich glaube, das soll den anderen ja bedrohen und ihn klein fühlen lassen. Das erzeugt ja erstmal Angst in einem und genau das passiert dann auch. Also man kommt in eben dieses Fight-or-Flight-Modus. Angst wäre Flight. Ich bleib bei dieser Kleinheit, mache mich vielleicht noch kleiner, indem ich mich verziehe. Oder Fight, dass ich furchtbar wütend werde, aggressiv werde, dem anderen entgegentrete oder mit ihm irgendwie in diese Kampfsituation gehe. Bei einem weiteren Konflikt, da geht es um Affektretention, also das Zurückhalten von Affekten. Und die können im Straßenverkehr plötzlich wieder geweckt werden. Also wenn man sich vorstellt, zum Beispiel eine Person, die in ihrem Alltag eigentlich in allen möglichen Situationen sich immer zurückhält, immer vielleicht auch Situationen, die sie geärgert haben oder wo sie zu kurz gekommen ist, immer einen Schritt zurücktritt und der Harmonie zuliebe sich nicht für sich selber einsetzt. Und im Straßenverkehr könnte es aber dann zum Beispiel sein, dass diese ganze Wut, diese ganz angestauten Gefühle plötzlich wieder alle hochkommen und jetzt sich nun an diesen Straßensituationen festmachen.
Da wäre dann das Gefühl in solchen Fahrsituationen von fundamentaler Ungerechtigkeit. Also ich halte mich ja die ganze Zeit an die Regeln und pass auf und bin rücksichtsvoll und den anderen ist das völlig egal. Dieser andere, der sich einfach nimmt, während ich immer Raum gebe, das wird dann sozusagen diese unsichtbare Person im Auto gegenüber.
Wir haben hierzu wieder ein kleines Fallbeispiel.
Zwar geht es um eine Patientin, die mit depressiven Symptomen in Behandlung gekommen ist. Sie ist Mutter von kleinen Kindern und beschreibt sich als jemand, der in seiner Geschichte schon viel zurückstecken musste, also auch in der eigenen Familie. Sie hat so eine Eigenheit, dass sie sich sehr, sehr schnell gestört fühlt von anderen, also Lärm von Nachbarn, und selber aber sehr darauf achtet, andere nicht zu stören, also anderen nicht in den Raum einzugreifen. Also ein Beispiel wäre die Vorstellung, irgendwie in der Öffentlichkeit zu telefonieren, ist für sie völlig undenkbar, einfach weil sie damit anderen so belästigt und sie findet das selber auch sehr unangenehm, wenn das jemand macht. Sie hat den Raum ihren eigenen Raum viel hergegeben, auch für ihren eigenen Mann, für ihre eigenen Kinder, hat ihre berufliche Karriere aufgegeben, auch für die Familie und ist in einer Situation, wo sie viel zurücksteckt und zurücknimmt. Die Patientin kommt jetzt in ihrem Alltag immer wieder in eine bestimmte Verkehrssituation. Zwar fährt sie mit ihrem Fahrrad an eine Ampel ran, die dann auf Rot stellt, und sie stellt sich, weil da viele Fahrradfahrer sind, in die hintere Reihe, halt da, wo sie eben ankommt. Jetzt gibt's aber andere Fahrradfahrer, die sich nicht in die Reihe stellen, sondern die sich einfach nach vorne schieben, also ganz an den Anfang der Ampel, damit sie sofort, wenn es auf Grün schaltet, vorbeifahren können und dann die ersten vorne sind. Jedes Mal, wenn das passiert an dieser Ampel, sie hat schon Angst, wenn die Ampel rot stellt, entsteht in ihr eine enorme Spannung. Also entweder etwas sagen, aber dann hat sie das Gefühl, und das passiert ihr auch manchmal, sie würde eigentlich richtig ausrasten und schon gar nicht mehr angemessen reagieren, sondern so wütend werden, dass es schon fast irgendwie übermäßig wirkt. Oder nichts sagen und das erdulden, dann staut sich in ihr aber eine vulkanische Wut an. Und diese Wut, mit der muss sie dann irgendeinen Umgang finden und das beschäftigt sie zum Teil dann noch tagelang, diese Situation, also in der Therapiestunde, aber auch zu Hause ihrem Mann gegenüber, da muss sie es quasi loswerden, bis der Mann sagt, du erzählst jetzt die ganze Zeit von dieser blöden Fahrradampel, jetzt lass es doch mal gut sein. Was würdest du denn jetzt, wenn du so diese kleine Mini-Fall-Vignette hörst in Bezug auf Affektretention, was würdest du denn darin sehen?
Was man gut an der Situation sehen kann, ist, denke ich, was für eine tiefe Frustration und Wut sie eigentlich in sich trägt. Also es kommen ja auch Gefühle der Wut hoch. Es geht ja an dieser Ampel um Situationen, dass sie reiht sich ein und andere halten sich aber nicht an die Regel, überholen sie und fahren sozusagen ihren Weg einfach weiter, ohne auf sie zu achten. Man könnte ja zumindest mal mit ihr überlegen, ob es vielleicht solche Gefühle in ihr gibt, dass sie sozusagen zurückgesteckt hat, sich hinten eingereiht hat in der Familie und jetzt langsam das Gefühl hat, die anderen machen aber ihre Karriere zum Beispiel weiter, ihr Mann oder die Kinder gehen ihren Weg und entwickeln sich und sie bleibt vielleicht hinten irgendwie zurück. Sie hat doch die ganze Zeit zurückgesteckt und irgendwie, was ist mit ihr? Keiner achtet vielleicht auf sie. Also solche Gefühle vielleicht mal anzusprechen, dass sie vielleicht da das Gefühl hat, irgendwie missachtet zu werden und dass das vielleicht ungerecht ist.
Also in dieser Fahrradszene spiegelt sich fast eine Lebenssituation oder ihre Lebenssituation. Und ich glaube, dieses Ausmaß an Wut, mit dem sich das auflädt, darin verrät sich der innere Konflikt, vielleicht in der Weise, genau wie du ihn beschrieben hast. Diese Aggression, die da hervorbrechen kann, die kann oftmals auch einen fast unheimlichen Charakter haben. Also man erkennt die Person dann fast nicht wieder. Der Beifahrer fürchtet sich dann fast ein bisschen vor dem Fahrer oder der Fahrerin, weil eine Seite sichtbar wird, die vielleicht sonst im Alltag gar nicht da ist. Und ich glaube, das ist dieses wütende, unterdrückte Selbst oder dieser Selbstanteil, der sich dann unter bestimmten Bedingungen plötzlich Bahn bricht. Und den kennt man so an der Person nicht. Den kennt die Person an sich selbst vielleicht nicht und deswegen ist sie sich selbst in dem Moment unheimlich und fürchtet sich vielleicht sogar davor, in bestimmte Fahrsituationen zu kommen, weil sie Angst hat, dann die Kontrolle zu verlieren.
Mr. Hyde setzt sich ans Steuer.
Ja, also, und ich glaube, das wäre dann, da ist etwas in mir, das könnte man daraus deuten, das eigentlich wahnsinnig wütend und frustriert ist und das aber in den Situationen, in denen eigentlich die Wut entsteht, sich nicht Raum nimmt und es verschiebt sich im Grunde in den Straßenverkehr.
Ein dritter Konflikt bewegt sich um Zwanghaftigkeit. Es ist so, bei manchen Menschen, also wenn Affekte in einem viele Ängste auslösen oder Affekte vielleicht als etwas Bedrohliches, Chaotisches, Überwältigendes erlebt werden, dann kann es sein, dass die Person zu sogenannten zwanghaften Strategien greift. Also beispielsweise Affekte von Aggression, irgendwie etwas ist, was ich in mir nicht gut bewältigen, nicht gut verarbeiten und halten kann, dann fange ich vielleicht an, mir immer dann, wenn Aggression in mir aufkommt, zum Beispiel die Hände zu waschen. Das wäre eine Art Versuch, mich wieder von diesen Gefühlen reinzuwaschen. Also könnte man zum Beispiel so verstehen. Das gibt's jetzt auch in Bezug auf den Straßenverkehr. wo der Verkehr als vielleicht etwas sehr
chaotisches,
überwältigendes, bedrohliches erlebt wird. Nee, aber wo es vielleicht schwierig ist für eine Person in diesen ganzen Affekten, die da auch eben ausgelöst wird, damit irgendwie einen Umgang, einen adäquaten zu finden. Und einer kann eben dann sein, dass man sich an Regeln festhält, weil die geben ja eine gewisse Sicherheit. Die sagen ganz klar, wie es gemacht wird, wie es sein soll. Da muss ich mich sozusagen mit meinen eigenen Gefühlen nicht mehr unbedingt auseinandersetzen, sondern kann es auf die Regelung abschieben. Und dadurch kommt es aber manchmal dann im Alltag zu ja schon auch absurden Situationen, weil kein Regelwerk ist so dynamisch wie das Leben. Und das Leben fordert von einem, dass man auch von Regelungen manchmal abweicht, damit sie sozusagen eingehalten sind oder irgendwie zumindest Sinn machen.
Sinn erfüllt wird.
man kann es eigentlich ganz gut an der Situation bei uns in der Nähe zeigen, wo es eine Rechts-vor-Links-Regelung gibt, die aber manchmal nicht so sinnvoll ist, weil das Auto, das von rechts kommt und Vorfahrt hätte, sich so komisch blockierend in die Straße stellen muss, dass beide ewig rumkurbeln, bis sie mal sozusagen in der Straße weiterfahren können. Das heißt, es macht Sinn, eigentlich den anderen, anders als die Regel, vorzulassen. Und das Ganze geht dann viel flüssiger vonstatten.
Also könnte auch ein narzisstischer Konflikt wieder sein. Meine Vorfahrt lasse ich mir nicht nehmen, egal wie viel laviert werden muss. Zwanghaft hieß sie ja, die Situation, das ist eigentlich beunruhigend. Also es ist unklar, wer jetzt was machen soll. Und was in mir losgeht, ist auch beunruhigend. Und jetzt beharre ich einfach auf der Regel. Es muss immer so gemacht werden, wie die Regel lautet. Und ich glaube, da kann man die Lehre daraus ableiten, die ja fürs ganze Leben gilt, dass eine Regel, die zwanghaft verfolgt wird, ein Regelwerk, eigentlich pervertiert wird. also nämlich nicht mehr dazu dient, ein gutes Zusammenleben herzustellen, sondern eigentlich Aggressionen fördert. Also die typische Übertragung, Gegenübertragungsdynamik mit einer zwanghaften Dynamik ist ja, dass vielleicht die eine Person hat das Gefühl, der andere, der stiftet Chaos, Unordnung, der hält sich nicht an das, was wie man sich halten muss. Und die andere Person fühlt sich genau davon genervt und kontrolliert und reglementiert und bevormundet und überprüft und jetzt beharrt er immer da drauf und fängt gerade aus dem Grund an, Regeln zu verletzen, also um zu provozieren, um sich nicht mehr so bevormunden zu lassen, was die andere Person wieder als Bestätigung nimmt, dass der andere sich eben an nichts hält. Also ich glaube, der Straßenverkehr wie das menschliche Zusammenleben insgesamt, das lebt schon davon, dass man die drei ab und zu auch mal gerade sein lassen muss. Und in dem Sinne nicht auf die Regeln beharrt. Unser vierter Punkt betrifft vielleicht eine ganz generelle Unsicherheit oder Unbeholfenheit. Das greift jetzt nochmal den Punkt auf, den wir schon angesprochen hatten, nämlich das Auto als eine Art erweiterter Körper, der aber vielleicht ja eben nicht nur narzisstisch grandios erlebt wird, sondern zu dem man vielleicht ein sehr unsicheres oder unbeholfenes Verhältnis hat.
Also vielleicht nicht nur die Frage ist, was habe ich für ein Gespür zu meinem Auto, das ist natürlich auch wichtig, aber was habe ich für ein Gespür für mich selber und wie nehme ich mich, meinen Körper und in Verlängerung mein Auto wahr? Zum Beispiel beim Einparken. Kann ich sozusagen in die Parklücke gleiten oder ist es ein ewiges Vor- und Rückgefahren, nur um am Ende mit einem Reifen halb auf dem Bordstein zu stehen und zwar egal, wie groß die Parklücke ist. Also ist es vielleicht auch in einem Körper-Selbst-Verhältnis zu mir. Habe ich da vielleicht ein fehlendes Gespür, wo ich mich im Raum aufhalte, bewege, wie ich im Raum bin, wie ich überhaupt in meinem Körper bin? Das ist natürlich dann etwas, wenn ich da irgendwie so ein Stück weit neben mir stehe oder kein so richtiges Gefühl zu meinem Körper habe. Etwas, was dann vielleicht auch aufs Auto übertragen wird. Das kann also auf einer körperlichen Ebene diese Unsicherheit bestehen, kann aber auch auf einer psychischen Ebene diese Unsicherheit bestehen. Also zum Beispiel, ich soll in meinem Leben autonom sein. Was ist aber, wenn ich mit meiner Autonomie irgendwie in Konflikt stehe, wenn ich mich da eben gerade nicht sicher fühle, wenn ich nicht weiß, ob ich es richtig oder falsch mache? Oder wenn ich mich zum Beispiel die ganze Zeit völlig desorientiert fühle, gar nicht weiß so schnell, wo ich bin oder wo von rechts, links oder vorne jemand kommt oder nicht. Also ich da irgendwie Schwierigkeiten habe, eine gewisse Orientierung zu halten. Und das übersetzt sich dann auch in ein unbeholfenes Fahrverhalten. Und das löst beim anderen natürlich dann wieder etwas aus. Also wenn man jetzt eher sozusagen die aggressivere Seite betrachtet, dann vielleicht so Affekte wie starke Kritik oder Beschimpfungen, hat seinen Führerschein im Lotto gewonnen oder sowas. Also das wäre eher so diese Seite. Kann aber, wenn es ein bisschen benigner, also ein bisschen wohlwollender, gutmütiger ist, vielleicht auch sowas in einem auslösen, dass man zur helfenden Hand wird, die jetzt sozusagen in die Parklücke winkt.
Also das wären so ein paar typische psychoanalytische Konfliktlinien, die man im Straßenverkehr sich verknäulen sehen kann. Vielleicht wollen wir zum Ende der Folge nochmal unser Fallbeispiel und Florian aufgreifen und versuchen auch etwas den Hintergrund von Florian zu verstehen. Wenn man ihn da jetzt einordnen wollte in diesem Schema, würde man ihn wahrscheinlich am ehesten bei den narzisstischen Konflikten sehen. Also Es geht um Selbstwert und Selbstwertkränkung, vielleicht auch einen Moment von Affektretention, also was Gestautes oder was sich immer wieder anstaut. Es wäre jetzt aber, denke ich, nochmal interessant, etwas von seiner Biografie zu erfahren und seinem Hintergrund und vielleicht dadurch besser zu verstehen, warum er sich dann so verhält, wie er sich verhält.
Florian ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, was als Kind ein Leben voller Entbehrungen für ihn bedeutet hat. Auch sonst musste Florian viel zurückstecken. Seine Eltern waren wenig an ihm interessiert, ließen ihn, wenn ihnen alles zu viel wurde, von frühester Kindheit an immer wieder über mehrere Wochen bei Verwandten oder Bekannten. Während sein älterer Bruder, so erinnert es Florian, zu Hause bei den Eltern bleiben durfte. Auch Gewalt ist Florian nicht fremd. Musste er dabei zusehen, wie der Vater die Mutter regelmäßig verprügelte. In solchen Momenten fühlt sich Florian klein, hilflos, hat abgrundtiefe Angst. Nachts im Bett fantasiert er sich dann groß und stark, wie Popeye, und überlegt, wie er beim nächsten Mal eingreifen und seine Mama retten kann. Dann wird sie ihn vielleicht nicht mehr wegschicken, dann hat sie ihn vielleicht lieb. Doch beim nächsten Mal fühlt er sich wieder so klein und so hilflos. Sein Bruder traut sich mehr. Der geht schon auch mal dazwischen, fängt sich dann selbst was ein. Florian beneidet seinen Bruder, hasst ihn für seinen Mut, den er nicht hat. Florians Leben läuft in kurvigen Bahnen und viele Türen bleiben ihm verschlossen, weil ihm im wörtlichen wie übertragenen Sinne die Mittel fehlen. Oft verhält er sich aufgrund seiner Erfahrungen so ungeschickt oder gar destruktiv, dass er bei anderen auf Zurückweisung oder gar Abneigung stößt. Als junger Erwachsener lernt Florian seine Partnerin kennen, was für ihn zum ersten Mal eine wirklich gute Erfahrung ist und in ihm die Idee eines guten Objekts entstehen lässt. Der andere meint es nicht nur schlecht mit mir. Aber es bleiben die Durchbrüche von Aggression und auch depressive Löcher. Auch seine Beziehung durchlebt viele Krisen, weshalb er schließlich die Therapie aufsucht.
Ja, jetzt hat man etwas mehr Hintergrund. Wie würdest du denn jetzt mit diesem Wissen um Florians Geschichte nochmal dieses Straßenverkehrsverhalten, die Road Rage, beurteilen?
Also ich glaube, man kann ganz gut in dieser Geschichte jetzt sehen, dass da diese Momente von Kleinheit, Hilflosigkeit sehr prägnant und sehr prägend waren. Also wir hören von einer Geschichte von Gewalt, von physischer Gewalt. Er erlebt selber Gewalt und da sieht man auch, dass Florian selbst die Gewalt erlebt hat, die er dann später in seinem Leben wiederholt, aber auch von psychischer Gewalt. Also er erfährt ja wirklich, also ich finde ganz besonders schlimm vielleicht, dieses alleine zurückgelassen werden, ausgeschlossen sein und auch das Moment von, glaube ich, tiefer Verletzung, weil er ja das zumindest zu erinnern, dass der Bruder mit durfte, was er natürlich auf sich beziehen muss. Also warum darf der Bruder zu Hause bleiben, während er weggeschickt wird? Das muss ja eine tiefe Kränkung gewesen sein und auch tiefe Selbstzweifel ausgelöst haben. Und auch diese Situation dann, dass sein Bruder sich, also er sagt, er erlebt es ja, als sich getraut hat, in den Konflikt einzugreifen, dafür auch sogar zurücksteckt, sich eine fängt. Also er seinen Bruder als irgendwie so stark erlebt, wie er sich nachts fantasiert, also wo sein Bruder etwas ist, was er selber gerne wäre, was er aber irgendwie nicht erreichen kann. Er glaubt ja, wenn er so sein könnte, wenn er stärker sein könnte, größer sein könnte, seine Mutter zu retten, aber auch, und das finde ich irgendwie, muss ich sagen, sehr traurig, dass er glaubt, dass seine Mutter ihn dann lieben würde, dann dürfte er zu Hause bleiben, dann würde er nicht mehr fortgeschickt werden.
Also er erlebt ja diesen Modus, dass Stärke das Entscheidende ist, also der Vater, der stärker ist, der sich durchsetzen kann, der Bruder, der stärker als er ist und sich darum wieder durchsetzen kann. Also da hat man schon dieses Motiv. Und ich finde, jetzt kann man in dieser Szene am Parkplatz, sieht man nochmal die Übertragungsfiguren. Also zu wem wird dieser Mann, der da steht? Ich glaube, dass der viele Facetten trägt. Also er ist, glaube ich, ein Bruder, eine Bruderfigur, die stärker ist und die sich da behauptet und die den Platz einnehmen will. Natürlich auch eine Vaterfigur, also vor der man eigentlich auch Angst hat, aber gegen die man auch unglaublich wütend ist. Und es geht vor allem um den Platz bei der Mutter, also die Therapeutin, die da irgendwie ihre Praxis hat. Das ist eigentlich der ersehnte Platz. Und ich könnte mir...
Ja, er wird sozusagen fortgeschickt.
Wird fortgeschickt. Also, und man könnte sich vorstellen, man müsste es mit ihm dann genau erarbeiten, aber dass das ein innerer Satz ist, wenn ich meinen Platz nicht behaupte und nicht stark bin und mich gegen diesen Bruder durchsetze, dann geht mein Platz bei der ersehnten Mutter mir verloren. Also Übertragungsfigur bei der Therapeutin. Und ich glaube, dass unbewusst in so einer Szene sich das komplett auflädt mit dieser Geschichte, sich nochmal neu konstelliert und ihn deswegen so auch affektiv desorganisiert. Also ich glaube, dass da eine wahnsinnige Angst, eine wahnsinnige Verletzung und aber auch eine wahnsinnige Wut in der Sekunde eruptiv aus seiner Geschichte quasi wie ein Vulkanschacht bis auf diesen Parkplatz hinauf hochschießt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ihm das eben immer wieder passiert. Also dass diese Aggressionsdurchbrüche, man müsste dann mal die verschiedenen Situationen in der Therapie vergleichen und miteinander besprechen, dass so etwas immer wieder ein Motiv ist. Also solche inneren Figuren sich immer auf solche Szenen setzen und ihn immer wieder in diese Konflikte bringen. Und tatsächlich wird ja der andere dann, wenn man ihm so angeht, wird er ja auch wirklich auch aggressiv und drängt einen dann weg und scheucht einen weg und holt die Polizei und so und macht einen dann in dem Sinne klein. Also ich glaube, das ist so ein Teufelskreis, das dann auch immer wieder zu bestätigen scheint, seine innere Logik oder seine Erfahrung, die er mit der Welt gemacht hat.
So kann man das Rasen bei Florian vielleicht auch nochmal verstehen. Es baut sich ein unglaublicher Druck auf in ihm, möglichst schnell in diese Therapie zu kommen. Er bekommt total Angst, dass er zu spät kommt. Und vielleicht kann man schon nochmal auch sehen, dass für ihn die Therapie sozusagen das bisschen Stück Mutter ist, was er zu greifen kriegt. Und das wird sozusagen den Rockzipfel, den er da noch in der Hand hält, der wird immer kleiner. Der wird ihm sozusagen immer mehr aus der Hand gezogen, je weiter die Zeit voranschreitet. Und eigentlich ist das zu wenig. Er bräuchte doch eigentlich so viel mehr. Und ich glaube, darum wird es auch nochmal in der Therapie gehen, dass er sozusagen nicht rasen muss, um geliebt zu werden.
Und vielleicht ein Verständnis zu entwickeln, also und damit auch seinen traumatischen Wiederholungszwang zu überwinden, was eigentlich in so einer Situation wie am Parkplatz passiert. Also welche Gefühle stammen eigentlich von früher, welche Gefühle stammen von heute? Steht da vielleicht einfach nur ein Mann, der dem Lieferwagen den Platz frei hält und er lebt etwas und fühlt etwas hinein, was mit ihm zu tun hat. Also ich glaube, das auseinanderzuhalten und verstehen zu können und einordnen zu können, das ist auch für ihn sehr wichtig in der therapeutischen Entwicklung. Für uns im Straßenverkehr ist zumindest vielleicht wichtig anzunehmen, dass unser Gegenüber so eine Geschichte hat, auch wenn man sie nicht sehen und wissen kann und auch wenn das keine Rechtfertigung für rücksichtsloses Verhalten ist.
Verstehen heißt nicht verzeihen.
Verstehen heißt nicht immer verzeihen, aber verstehen heißt doch etwas die Wut herausnehmen aus der Situation und den anderen als Subjekt mit einer eigenen Geschichte und mit eigenen Konflikten denken. Und ich glaube, das kann etwas zur Deeskalation beitragen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so einen Beitrag heute geleistet haben. Wir haben uns zumindest Mühe gegeben und hoffen, dass das für euch interessant war. Wenn ihr das vertiefen wollt, dann hört gerne noch auf Patreon rein zu Autoträumen. Und wir werden auch eine psychoanalytische Antwort auf die Frage geben, was es bedeutet, wenn man sein Auto nicht wiederfinden kann. Das beim Parken irgendwie verloren hat. Ihr dürft gespannt sein. Wir freuen uns, wenn ihr weiter in die Folgen reinhört. Gebt uns gerne nochmal Rückmeldung, ob ihr dieses Tiefseeltauchen-Format irgendwie schön findet. Dann setzen wir das fort. Wir wollten jetzt aber auch mal mit einer ganz klassischen, konzeptuellen Folge weitermachen. Und wir arbeiten auch an einer Fallgeschichte.
Wollen wir verraten schon, um was es in den Konzeptfolgen gehen wird?
Ja, wir können zumindest ein paar Sachen anteasern.
Auf unserer Folgenliste steht das psychoanalytische Konzept agieren, das heißt, wenn man handelt statt denkt. Ihr werdet ja dann noch mehr dazu hören. Als zweites Psychosomatik und zuletzt ADHS.
Also es lohnt sich, wieder reinzuhören. Wir schicken euch liebe Grüße. Bis bald.
Bis bald.